Bibla Basu, Berater bei der Kampagne Opfer rassistischer Polizeigewalt, ist derzeit ein gefragter Mann. Er gibt viele, viele Interviews. Das ist aber auch gut so, denn das Thema, für das er sich einsetzt, ist ein wichtiges Thema. Ich habe eigentlich vorgehabt, mit ihm jetzt ein Interview zu führen. Das hat jetzt aber nicht so geklappt. Und umso mehr freue ich mich, dass jetzt Johanna von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt Zeit gefunden hat und mit mir über ein sehr wichtiges Thema sprechen möchte. Schönen guten Morgen, Johanna.
Ja, hallo, danke für die Einladung und danke für die Flexibilität auch und das Verständnis.
Ich habe ja eben schon gesagt, ihr bzw. eure Kampagne, die wird derzeit wahrscheinlich umso mehr angefragt, allerdings nicht von Betroffenen, sondern von Journalistinnen und Journalisten. Und das zeigt ja irgendwie auch, dass das jetzt gerade ein brennendes Thema ist, aber die Kampagne selber und auch andere Beratungsstellen, andere Vereine, Initiativen arbeiten ja schon jahrzehntelang an diesem Thema Rassismus in Deutschland, aber auch rassistische Polizeigewalt in Deutschland. Und auch die der ausschlaggebende Punkt, nämlich der Mord an George Floyd in den USA durch Polizisten, ist ja etwas, was ja eine traurige Kontinuität irgendwie hat. Sowohl in den USA, aber eben auch in Deutschland, wenn man sich die Zahlen anschaut. Kannst du dir erklären, Johanna, warum gerade jetzt das so derartige Auswirkungen sowohl in den USA hat, aber auch so eine große Solidaritäts- und Empörungswelle auch in Deutschland hervorgerufen hat?
Naja, zuallererst mal sind wir natürlich sehr, sehr froh darüber, dass so viele Menschen, zehntausende Menschen gerade auf der Demo sind, dass ganz viele Leute die rassistische Polizeigewalt erleben in Deutschland oder eben auch in Berlin, wo ja die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt tätig ist, dass sich Betroffene, aber auch ZeugInnen rassistischer Polizeigewalt gerade melden. Das heißt, dass insgesamt rassistische Polizeigewalt als institutionelles Problem sichtbarer wird, dass die Betroffenen eine gute Beratung kriegen, einen guten Support bekommen, dass sie insgesamt nicht alleine bleiben in diesen Situationen, dass sie die Situation auch nicht mit sich selbst vereinbaren oder sich gar noch für verantwortlich halten, sondern dass es gut eingebettet ist. Irgendwie darüber freuen wir uns total und auch über die Aufmerksamkeit. Ich denke, das Video über das die Ermordung von George Floyd zeigt, das ist dermaßen schockierend, wie auch die vorhergehenden Videos schon. Und vielleicht ist jetzt auch wieder mal so ein Punkt erreicht, wo Menschen ganz klar und deutlich sagen, die Polizei bringt uns um, die Polizei schlägt uns, unser Leben ist nicht genauso viel wert wie das Leben von Weißen. Das ist eine bedrohliche Institution und dagegen stehen wir auf und das machen wir nicht mehr länger mit. Es ist tatsächlich so, dass es basiert auf der Vorarbeit, sowohl in den USA, wenn es um das Civil Rights Movement geht, als auch in Deutschland, fußt es natürlich auf der Vorarbeit, genauso wie du gesagt hast, von den vielen, meist selbstorganisierten und ehrenamtlich aktivistisch tätigen Initiativen, die seit so langer Zeit sich einsetzen. Und ich denke einfach, dass das so eine Weiterentwicklung ist, genau.
Derzeit hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass von Deutschland aus so ein bisschen auf die USA geschaut wird, die Empörung natürlich da ist und aber auch das Problem, das eigene Problem so ein bisschen weggeschoben wird. Ich war tatsächlich auch extrem schockiert, als ich die Zahl gelesen habe, die Recherchegruppe von Death in Custody, also Tod in Polizeigewahrsam könnte man auf Deutsch übersetzen, hat 138 Fälle seit 1993 dokumentiert, wo Menschen eben in polizeilicher Obhut, in Krankenhäusern, bei Polizeikontrollen etc. Ums Leben gekommen ist. Und auch ihr als Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt habt ja von 2000 bis 2020 eine 300 Seiten lange Chronik von rassistischer Polizeigewalt. Das sind wirklich erschütternde Zahlen, wie ich finde. Nun ist ja rassistische Polizeigewalt ein weites Feld und der Tod ist sicherlich die extremste Form davon. Aber mit welchen Fällen seid ihr denn konfrontiert in eurer Arbeit? Welche Fälle von rassistischer Polizeigewalt in Deutschland werden euch denn geschildert?
Ja, also ich will vielleicht noch mal ganz kurz was zu den Zahlen von Death in Custody, Aufklärung von Todesfällen in Gewahrsamssituationen jetzt sagen, die haben seit 1990 jetzt insgesamt 159 Fälle recherchiert. Das heißt, die Zahl ist auch nochmal hochgegangen. Das sind alles Fälle, die überhaupt recherchierbar waren. Das heißt, da haben sich Angehörige, Gruppen, FreundInnen zusammengefunden und haben zumindest veröffentlicht, es gab irgendeine Notiz davon, dass es diese Toten gab. Wir haben es ja mit einem institutionellen System zu tun in den Strafverfolgungsbehörden. Das heißt, dass diese Toten bekannt werden und dass sie verknüpft werden mit einem polizeilichen Fehlverhalten oder einem Fehlverhalten, institutionellen Fehlverhalten. Das ist ja schon überhaupt eine Sensation, dass diese 159 Toten überhaupt bekannt sind. In die Chronik, die du gerade angesprochen hast, das sind ungefähr 250 Berichte von Betroffenen rassistischer Polizeigewalt, die bezieht sich ja nur auf Berlin. Das sind die Fälle, also die wir veröffentlicht haben zwischen 2000 und 2020. COP hat schon immer Polizeigewalt gefasst als jede Form der massiven Bedrohung durch die Polizei. Das heißt, selbstverständlich ist auch eine rassistische Polizeikontrolle für COP eine Form der Gewalt, weil daraus eine hohe körperliche Gefahr für die Betroffenen entstehen kann. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie Uri Jallo in der Polizeizelle ermordet worden ist in Dessau. Der ist tatsächlich, das hat mit einer Ausweiskontrolle begonnen und mit einer Meldung an die Polizei. In Berlin gab es auch 2010 die Tötung von Sliman Hamade in Berlin-Schöneberg. Da gab es eine Ruhestörung und am Ende war Sliman Hamade tot. Wir haben also es immer mit Situationen zu tun, die für die Betroffenen, egal ob es eine Kontrolle ist, ob es eine Ruhestörungsmeldung ist, ob es Alkohol ist oder eine Verkehrskontrolle, wir haben es immer mit einem erhöhten Potenzial einer Eskalation zu tun. Und in unserer COP-Chronik findet sich tatsächlich das ganze Spektrum von Familienstreitigkeiten, Personalkontrollen an sogenannten gefährlichen Orten, Disco-Begegnungen, Schikane auf der Straße im Zusammenhang mit bei Rot über die Ampel fahren oder der Behauptung, dass bei Rot über die Ampel gefahren worden ist, bis hin eben zu schwerer körperlicher Gewalt, wo die ZeugInnen oder auch Betroffenen rassistischer Polizeigewalt Knochenbrüche und Hämatome aufweisen und natürlich dann auch die Tötung von Menschen. Das ist das Spektrum.
Jetzt stellt sich natürlich da genauso die Frage wie in den USA. Sind es Einzelfälle? Sind es Fehltritte einzelner Beamten, Beamtinnen oder ist es ein strukturelles Problem? Wenn man sich da anschaut, wie zum Beispiel auch der Chef der Polizeigewerkschaft darauf reagiert, der in einem Tagesspiegelartikel, glaube ich, gesagt hat, wer da die Polizei unter einen Generalverdacht stellt, der hat einfach Wissenslücken. Da stoße ich so ein bisschen auf. Wie seht ihr das denn? Vielleicht kannst du da auch nochmal einen Einblick geben. Sind es Einzelfälle? Sind es Wissenslücken, die man da so hat? Ist der Generalverdacht ein falscher? Und kann man da vielleicht auch Parallelen zu den USA ziehen? Oder welche besondere Situation ergibt sich da für Deutschland?
Ich würde nicht von der Wissenslücke sprechen, sondern von der Informationslücke. Die Polizei erhebt keine Statistiken zu ihrem Kontrollverhalten, vor allen Dingen auch entsprechend der Motivlage. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wer sind eigentlich die Betroffenen von Kontrollen und polizeilichen Maßnahmen. Das heißt, wir haben keine Wissenslücke, sondern wir haben eine Informationspflichtlücke. Ich würde das also ganz klar umdrehen. Zum Zweiten zeigen tatsächlich auch die Ermittlungen wegen Körperverletzung im Amt, dass es zu keinen Anklageerhebungen führt. Das heißt, wir haben auch ein institutionelles Ermittlungsproblem der Staatsanwaltschaften. Es ist die Anzeigen zu Körperverletzung im Amt werden einfach nicht verfolgt, weshalb es dringend stärkere Gesetze zur Rechtsdurchsetzung der Rechte von Betroffenen bedarf. Einzelfälle, das ist kein Argument. Diese Behauptung hat einen unglaublich langen Bart. Auch in den USA und in Großbritannien, wo institutioneller Rassismus in den Strafverfolgungsbehörden längst dokumentiert ist, wurde immer behauptet, dass es sich um Einzelfälle handelt. In Berlin ist unser stärkstes Argument tatsächlich, sind die unabhängigen Berichte der Betroffenen von rassistischer Polizeigewalt und der ZeugInnen. Berlin ist eine Stadt mit über 3 Millionen Einwohnern. Die Menschen kennen sich nicht. Die Menschen sind unterschiedlich mit rassistischer Polizeigewalt konfrontiert. Das heißt, nicht alle Menschen haben eine Strafanzeige von der Polizei. Und sie alle erzählen von Dingen, die in der Struktur ganz gleich sind. Das ist das stärkste Argument, immer wieder auch an die weiße Gesellschaft zu sagen, hier gibt es keine Absprachen. Diese Leute, die hier in 20 Jahren wirklich sehr mutig auch rassistische Polizeigewalt berichtet haben und sich gewehrt haben, die erzählen in den Mustern die gleichen Sachen. Das heißt, für uns ist es ganz klar mit der Realität des Rassismus, dass es selbstverständlich rassistische Polizeigewalt gibt. Und für uns ist es ganz klar, die Polizei ist wie jede andere Behörde auch, muss kontrolliert werden durch das Parlament und natürlich auch durch die Bürgerinnen in einer Stadt und in einem Land. Und deshalb braucht es natürlich die Initiativen, die Druck ausüben. Und solange die Polizei diskriminiert, rassistisch schikaniert, solange müssen wir natürlich uns dagegen wehren. Also wir hören erst auf, wenn das vorbei ist.
Du hast jetzt gerade schon den Druck aus der Zivilgesellschaft angesprochen. Du hast auch Gesetze angesprochen und genau das passiert ja jetzt derzeit. Es gibt bundesweite Demos, Solidaritätsaktionen und auch jüngst am 4. Juni, also vor wenigen Tagen, hat das Abgeordnetenhaus in Berlin ein neues Landesantidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Welche Hoffnungen hast du denn beziehungsweise habt ihr denn da für die Zukunft? Gibt es eine echte Auseinandersetzung mit dem Problem hier in Deutschland?
Die Auseinandersetzung, die echte Auseinandersetzung findet tatsächlich dort statt, wo Familie, FreundInnen, SupporterInnen am Start sind und auch machtvoll agieren können. Das heißt, wo es Druck auf der Straße gibt, wo MedienvertreterInnen Interesse haben, wo ParlamentarierInnen Anfragen stellen in den Landesparlamenten, Untersuchungen in die Wege leiten etc. Wenn wir von Zivilgesellschaft sprechen, haben wir es auch immer mit Konjunkturen zu tun. Das heißt, das, was ich in meiner mittlerweile 20-jährigen Karriere bei COP wahrnehme, ist, dass es die Kontinuität, die gibt es tatsächlich seitens der Familien und seitens der FreundInnen und seitens des sozialen Umfeldes derjenigen, die betroffen sind und natürlich auch von Initiativen und Beratungsstellen. Vom Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin erhoffen wir uns tatsächlich, dass es zu mehr Klagen kommt und dass es zu mehr Gerichtsprozessen kommt und in dieser Folge eben auch zu mehr Untersuchung, mehr Dokumentation. Und unser Ziel ist es tatsächlich, zu verschärfen Verbote von rassistischem Polizeihandeln, Gesetzesgrundlagen zu streichen, die rassistische Diskriminierung durch die Polizei fördern, wie zum Beispiel die Landespolizeigesetze, die die anlass- und verdachtsunabhängigen Kontrollen ermöglichen, von denen uns bislang nur Beweise vorliegen, dass es rassistische Diskriminierung gibt, aber noch keine Gegenbeweise, weil die Polizei keine Statistik dazu veröffentlicht. Das heißt, wir fordern diese Abschaffung zum einen von solchen gesetzlichen Grundlagen und zum anderen wünschen wir uns und fordern, dass es Verantwortlichkeit gibt in den Reihen der Polizei. Das heißt, dass PolizistInnen, die Fehler in ihrer Arbeit machen und rassistisch diskriminieren, dass die bestraft werden und dass es nicht ein gegenseitiges Decken gibt und ein gegenseitiges Vertuschen und Verschleiern. Das ist die immer gleiche Forderung. Diese Forderung stellen wir tatsächlich seit 20 Jahren, um mit uns die Betroffenen, die Angehörigen und viele andere Initiativen auch.
Eine Sache, die mir jetzt gerade bei dem Fall George Floyd irgendwie nochmal so immer wieder so durch den Kopf wabert, ist so eine gewisse Ambivalenz. Einerseits ist es ja gerade das Handyvideo gewesen, was dazu geführt hat, dass dieser Fall halt eben an die Öffentlichkeit gekommen ist. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so diese Reflexhandlung auch von deutschen Medien. Ah ja, dann rufen wir jetzt mal People of Color an und fragen die mal, wieso ihre Rassismuserfahrungen sind. Da frage ich mich dann auch immer, sicherlich sind solche Handyvideos oder generell so eine Berichterstattung darüber total wichtig. Auf der anderen Seite denke ich mir gerade, wenn jemand auch Opfer von rassistischer Gewalt und gerade auch Polizeigewalt wurde, dann hat es ja sicherlich auch nochmal Effekte, wenn man halt immer wieder dieselbe Sache da durchspult. Und ich glaube auch Will Smith, der Schauspieler, hat ja auch gesagt, so Racism isn't getting worse, it's getting filmed. Was macht denn das mit den Betroffenen? Habt ihr da auch Erfahrungen jetzt sammeln können, wenn halt eben ja diese Videos immer wieder durch die Medien kursieren? Das sind ja auch wirklich schlimme Bilder.
Dazu kann ich jetzt tatsächlich nicht viel sagen, außer das bestätigen, was du gesagt hast. Tatsächlich gibt es genau dieses Dilemma. Das Dilemma, dass ein Druck auf Politikerinnen, auf Medienvertreterinnen und auf die weiße Zivilgesellschaft durch diese Videos entsteht. Und gleichzeitig, dass diese Videos so viel Schmerz auslösen. So viel Schmerz auslösen. Und wir hier in der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt in Berlin, wir haben das große Glück, dass Menschen sich mit Handy- und Videoaufnahmen an uns wenden und wir tatsächlich in einem Beratungsgespräch einfach gucken, wie geht man mit diesem Videomaterial um. Das ist vielleicht so ein Tipp an alle, die gerade filmen, dass sie sich mit ihrem Material an eine Beratung wenden, an die Initiativen wenden. Es gibt überall in Deutschland Copwatch-Initiativen. Also die gibt es in Leipzig, in Hamburg und in Frankfurt. Es gibt auch noch in Bremen und in Kiel gibt es noch Cop-Gruppen. Es gibt wirklich fitte Antidiskriminierungsbüros in verschiedenen Teilen Deutschlands. Das sind, glaube ich, Stellen, wo es gut wäre, da mal nachzufragen, bevor man was hochlädt. Diese Videos sind das, was eine rassistische Gesellschaft offensichtlich braucht, um zu begreifen, dass das passiert, das, was eine weiße Gesellschaft braucht, um zu begreifen, dass das passiert. Und das ist auch unfassbar schmerzhaft. Ja.
Du hast jetzt schon einige konkrete Hinweise gegeben, wie man halt handeln kann, wie man agieren kann und auch auf eurer Internetseite habt ihr nochmal Hinweise gegeben, was man tun kann, wenn man zum Beispiel Betroffene bzw. Augenzeugen von rassistischer Polizeigewalt ist oder Polizeigewalt im Allgemeinen? Das sind konkrete Hinweise. Ich frage mich aber auch, Entschuldigung, da jetzt gerade wieder. Es ist natürlich irgendwie total gut, dass es auch Solidaritätsbekundungen gibt, dass es auch nicht nur Betroffene sind, die derzeit auf die Straße gehen. Und in den USA wird ja auch eine große Diskussion drum geführt, um dieses Allyship, Supporten der Black Community. Und auch in Deutschland frage ich mich natürlich auch, sicherlich ist es gut und wichtig und richtig, auf die Straße zu gehen, im Internet zu mobilisieren. Oder dass ich eben auch als Weiße jetzt hier in einem kleinen freien Radio in Erfurt dieses Gespräch mit dir führe. Aber das ist ja auch wiederum so eine ambivalente Nummer. Ich hatte auch da irgendwie bei Twitter so ein Zitat gelesen, irgendwie die White Supremacy, also die Überlegenheit der Weißen kann erst abgeschafft werden, wenn sich Weiße mit ihren Privilegien auseinandersetzen und nicht all das eben als ein schwarzes Problem sehen, mit dem sie sich solidarisieren müssten. Wie seht ihr das denn? Wie siehst du das denn? So, welche Möglichkeiten hat man oder gibt es denn irgendwie, um halt People of Color, Nicht-Weiße in Deutschland eben zu unterstützen, auch über kurzweilige Solidaritätsbekundungen im Internet hinaus?
Ja, also der Kampf von COP ist kein Kampf für schwarze Menschen und für Berlinerinnen of Color, sondern der Kampf von COP ist ein Kampf mit diesen Menschen. Das ist mal das allererste. Wir setzen uns nicht für jemanden ein, sondern wir kämpfen tatsächlich mit den Menschen, die betroffen sind von rassistischer Polizeigewalt, ohne dass sie irgendetwas dazu beigetragen haben. Rassismus hat immer diese zwei Seiten, ne? Also Rassismus besteht immer aus der einen Seite, das ist die rassistische Diskriminierung, und aus der anderen Seite, das ist die rassistische Privilegierung. Das heißt, ich als weiße Person muss mich in meiner Solidarität nicht mit dem Opfer befassen, sondern ich muss mich damit befassen, wie ich meine Gesellschaft ändern möchte, in der ich lebe. Und das möchten schwarze Menschen und Personen of Color ganz genauso. Sie möchten diese Gesellschaft verändern. nicht nur schwarze Menschen und Personen of Color sind von Rassismus betroffen, sondern ich als weiße Person bin es auch, nämlich durch meine Privilegien. Das heißt, in der jetzigen Debatte zum Beispiel ist es so, dass Menschen, die von rassistischer Polizeigewalt betroffen sind, ZeugInnen, Angehörige etc., die können nicht nur von ihren Erfahrungen reden, die haben die Analyse, liefern die Analyse allesamt mit. Warum wenden sich Menschen an COP, an die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt? Weil sie natürlich wissen, dass es sich um rassistische Polizeigewalt handelt. Dafür brauchen sie mich nicht. Ich brauche das nicht für sie zu analysieren. Was also wirklich total wichtig ist, ist, die Menschen zu suchen, die die Analyse haben und die keine weißen ExpertInnen sind und die sich als solche darstellen, sondern die tatsächlich aus einer schwarzen Bewegung heraus auch diesen rassistischen Zustand analysieren und selbstverständlich Forderungen haben. Das ist etwas, was weiße Menschen tun können. Alle Plattformen zur Verfügung stellen, Netzwerke zur Verfügung stellen und die ExpertInnen of Color und die schwarzen ExpertInnen zu Wort kommen lassen, die AktivistInnen zu Wort kommen lassen. Das ist so eine ganz unmittelbare Frage von Repräsentanz, die man unterstützen kann mit weißen Netzwerken, indem man die öffnet. Das ist so das eine. Und auf der Straße, und das erleben wir in Berlin, es braucht eine kontinuierliche Arbeit tatsächlich. COP ist seit 20 Jahren aktiv, ehrenamtlich. In Berlin ist es so, dass durch die Arbeit von COP und anderen AktivistInnen, anderen kleinen Bewegungen, auch Black Lives Matter, auch die ISD, die in Berlin ganz aktiv ist, dass tatsächlich es ganz viele Menschen gibt, die, wenn die Polizei schwarze Menschen oder Menschen of Color am Wickel hat, die misstrauisch sind und die stehen bleiben. Und es ist im Übrigen nicht, weil wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, wer ist denn von rassistischer Polizeigewalt betroffen? Es sind natürlich schwarze Menschen und Personen of Color, aber wir haben natürlich auch eine starke klassistische Polizeigewalt und vor allen Dingen eine ableistische Polizeigewalt. Die meisten Menschen, die umgebracht werden von der Polizei als psychisch erkrankt stigmatisiert. Also wir haben auch ganz andere Betroffenengruppen, wohnungslose Menschen gelten als Betroffenengruppe und so weiter, wo die Dokumentationsarbeit noch gar nicht so eine große Lobby hat, wie das jetzt in den vergangenen Jahren auch für rassistische Polizeigewalt erkämpft worden ist. Aber ich will noch mal sagen, ich will nicht zu viel Hoffnung machen, wir haben noch keine institutionelle Veränderung. Aber wir haben sehr viel Bewegung auf der Straße, die immer noch von mutigen und aktiven Menschen angeführt werden. Wir haben aber noch keine institutionelle Veränderung. Wir haben noch keine wirksame unabhängige Polizeibeschwerdestelle, keine wirksame. Es gibt verschiedene Stellen, die sind nur für die Betroffenen völlig unzugänglich, weil nicht vertrauenswürdig. Wir haben keine Ombudspersonen, wir haben noch keine wirksamen Gesetze und keine wirksamen Verbote von rassistischer Diskriminierung durch die Polizei. Das ist also der Weg, auf dem wir sind.
Das sagt Johanna. Sie ist Beraterin und Aktive bei der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt in Berlin. Und Johanna, ich danke dir auf jeden Fall, dass es noch spontan geklappt hat mit dem Gespräch zwischen uns. Es ist ein wichtiges Thema und es ist auch ein Thema, was uns bestimmt auch noch in Zukunft viel beschäftigen wird. Vielen Dank dir für das Gespräch.
Danke dir.